Und ich gehe dorthin, mache einen HIV-Test. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass der negativ sein würde, und dann war er positiv. Nach diesem ersten Test, nach diesem ersten Resultat, habe ich dann gesagt, okay, sie sollen noch einen machen, einen detaillierteren. Und da musste ich 24 Stunden warten. Und diese 24 Stunden waren, glaube ich, die längsten in meinem Leben. Ich nehme eine Pille am Tag und ich bin überhaupt nicht ansteckend. Also es kann nichts passieren. Ich bringe manchmal das lustige Beispiel, wenn man jetzt theoretisch in einer Bar ist, One-Night-Stand oder so weiter hätte, wäre ich der sicherste Partner. Die Stigmatisierung ist eine andere. Bei HIV kommt gleich dieses, man ist doch selber schuld.
Petra, stell dir mal vor, du wärst unheilbar krank, aber du würdest es praktisch nicht spüren.
Gibt's das überhaupt?
Ja, bei einem HIV-Infizierten, der frühzeitig diagnostiziert wird und entsprechende Medikamente bekommt.
Und du hast so jemanden von unserer heutigen Folge getroffen?
Naja, getroffen nicht direkt. Ich habe ein Zoom-Gespräch geführt nach Barcelona. Das ist nämlich die zweite Heimat von Christopher Klettermeier, der vor 11 Jahren völlig überraschend positiv auf HIV getestet worden ist.
Das Gespräch werden wir gleich hören. Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge des WZ-Podcasts Weitergedacht, bei dem wir wieder ganz persönlich werden. Und Christopher Klettermeier hat bestimmt einen ganz besonderen Wendepunkt für uns. Mein Name ist Petra Tempfer.
Und ich bin Matthias Ziegler. Und ja, so eine HIV-Diagnose aus heiterem Himmel ist natürlich ein Riesenschock. Der Christopher, der damals als Fotograf in Indien unterwegs war, ist tatsächlich aus allen Wolken gefallen. Aber weil eben diese Krankheit heute so gut behandelbar ist, wenn sie rechtzeitig erkannt wird, hat er sich inzwischen ganz gut damit arrangiert. Christopher, du bist HIV-positiv, aber nicht ja. AIDS-krank.
Genau.
Kannst du das mal kurz definieren, was das bedeutet, bitte?
Also, wenn man HIV-positiv ist, dann hat man das Virus. Und wenn das Virus unbehandelt bleibt, dann wird das Immunsystem derart geschwächt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt nennt man das dann AIDS. Also dann quasi bricht AIDS aus, wenn das Immunsystem unter einer gewissen Schwelle ist und quasi zu schwach ist, um sich selber zu helfen.
Und das ist bei dir aber nicht der Fall, weil du entsprechend rechtzeitig medikamentiert worden bist.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist mittlerweile ziemlich gang und gäbe, dass man sofort mit der Therapie anfängt. Und um gleich da ein bisschen auszuholen, wenn man die Therapie anfängt, ist man zwar HIV-positiv, aber man ist auch nicht übertragbar. Also dann wird das Immunsystem sozusagen in Schach gehalten, wird auf einem guten Level gehalten und dann kann auch AIDS nicht ausbrechen. Ich habe antiretrovirale Therapie oder ART. Ich nehme eine Pille am Tag und ich bin überhaupt nicht ansteckend. Also es kann nichts passieren.
Was passiert, wenn du einmal eine Pille vergisst?
Wenn ich einmal eine Pille vergesse, ist es nicht so dramatisch, aber zweimal vergessen sollte man halt nicht. Weil das Virus ist extrem anpassungsfähig und es mutiert sehr schnell. Das heißt, wenn ich jetzt 2, 3 Tage die Pille auslasse, bin ich sehr schnell nicht unter dieser Nachweisgrenze. Das heißt, ich bin dann plötzlich wieder ansteckend und das Virus kann Resistenzen bilden. Und dann müsste ich womöglich eine andere Therapie anfangen, ein anderes Präparat, weil ja, das Virus ist clever. Und dementsprechend ist es wichtig, die Therapie auch regelmäßig oder jeden Tag einzunehmen.
Und das wird von der Krankenkasse bezahlt?
Ja, genau.
Haben die Medikamente Nebenwirkungen?
Nein, keine.
Wann hast du deine Diagnose bekommen?
Das war am 2. Januar 2014. Ich war eigentlich 2013 ziemlich krank. Also man dachte Malaria, ich habe früher sehr viel im Fotojournalismus gearbeitet, aber es wurde nie ein HIV-Test gemacht. Das war irgendwie, ich habe nicht in dieses unter Anführungsstrichen Profil gepasst. Und ich bin dann für ein Projekt nach Indien gereist und da gab es damals den Osho-Ashram.
Ich glaube, das sollten wir nur kurz erklären. Der Osho-Ashram ist eine Art spirituelle Kommune, die vor allem unter ausländischen TouristInnen mit sexueller Freizügigkeit wirbt.
Genau. Wo damals wegen Klischee oder wegen Imagegründen musste man halt einen HIV-Test machen, um da reinzugehen. Und ich habe eigentlich an einer anderen Geschichte gearbeitet. Eine Kollegin und ich haben uns gedacht, wir schauen uns dieses Offshore-Ding mal an. Und ich gehe dorthin, mache einen HIV-Test. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass der negativ sein würde. Und dann war er positiv. Und ja, dann bin ich halt in Indien festgesessen und hatte plötzlich diese Diagnose vor mir. Und ja, das war halt schon eine, es war lebensverändernd. Also von einem Tag auf den nächsten endet ein Kapitel und ein neues fängt an.
Weißt du, bei wem du dich angesteckt hast?
Ja, ich weiß es. Das war ein bisschen eine Recherchearbeit nach meiner Diagnose. Weil da kamen im Endeffekt in den Zeitraum, wo ich auch so krank wurde, das war ein halbes Jahr, und da kamen drei Frauen in Frage. Und dadurch habe ich die kontaktieren können. Und die eine, von der ich es dann halt hatte, wusste nichts davon. Also ich habe ihr quasi diese E-Mail geschrieben und versucht, sie anzurufen. Und ja, und ich habe ihr dann mitgeteilt, ja, du bist halt diejenige, was halt auch ziemlich schwierig war.
Weil die anderen beiden, die in Frage gekommen sind, definitiv negativ waren.
Ja. Und generell habe ich immer verhütet. Also das war, gelegentlich passiert es halt in der Hitze des Gefechts, aber generell war Verhütung schon immer sehr wichtig. Eher wegen Kinderkriegen, aber in dem einen Fall war es halt, ja, es passiert. Und es gibt keine Schuldgefühle oder sowas ihr gegenüber. Es ist einfach passiert. Wir hatten schon eine Zeit im Endeffekt. Und das ist halt passiert, das ist schade, aber sie trifft es halt nicht. Sie hatte keine Ahnung, und das ist halt so. Und ich glaube, das ist auch so manchmal ein Thema, weil es halt doch diese Stigmas sind und oder diese Vorurteile. Es muss nur einmal was schieflaufen und schon kann man sich das Virus einfangen.
Wem hast du es als erstes gesagt?
Meinem Bruder und meiner besten Freundin. Nach diesem ersten Test, nach diesem ersten Resultat, habe ich dann gesagt, okay, sie sollen noch einen machen, einen detaillierteren. Und da musste ich 24 Stunden warten. Und diese 24 Stunden waren, glaube ich, die längsten in meinem Leben. Und da habe ich einfach Unterstützung gebraucht und habe eben meine beste Freundin und meinen Bruder angerufen. Und wir haben die ganze Nacht im Endeffekt recherchiert, wie ist das Leben mit HIV. Und da ist auch das erste Mal für mich Nachweisgrenze, das Wort, erschienen. Und ja, und danach war es dann halt so.
Und wem hast du es lange nicht gesagt?
Meiner Mutter. Da musste ich erst mir sicher sein, wie ich mit dem Virus umgehen werde, wie die Medikation auf mich wirkt. Ich wollte sie jetzt nicht mit sowas belasten und musste mir selber eher sicher sein, okay, was kommt auf mich zu? Ich musste für mich mal im Klaren sein. Und das war das Eigenartige, wenn man auch Leuten von der eigenen Diagnose erzählt. Man muss immer vermitteln, mir geht's eh gut. Man muss irgendwie etwas Fürchterliches sagen, aber auch der Tröster sein. Und das war eine sehr eigenartige Erfahrung bei vielen Freunden von mir. Und ich glaube, das ist so eins der größten Probleme. Ich bin komplett okay mit HIV und das ist alles kein Ding, aber ich weiß ja nie, wie jemand anderer darauf reagiert, was für Ängste damit schwingen. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, ich will das nicht so geheim halten, weil es für mich eine Belastung war, weil ich nicht wusste, okay, wem habe ich es erst schon gesagt, vor wem muss ich leiser sprechen. Das war, ein Kollege hat mal gemeint, das ist ein bisschen wie ein Doppelleben führen. Man muss immer aufpassen, was man sagt, mit wem man sagt. Und wenn es einmal draußen ist, ist es draußen. Und das war die größte Erleichterung für mich. Das ist halt auch ein bisschen das Komplexe an HIV. Wenn man eben die Therapie nicht nimmt, ist man höchst ansteckend. Wenn man sie nimmt, ist man gar nicht ansteckend. Und das ist auch ein bisschen dieses extreme Schwarz-Weiß. Ich bringe manchmal das lustige Beispiel, wenn man jetzt theoretisch in einer Bar ist, One-Night-Stand oder so weiter hätte, wäre ich der sicherste Partner. Weil ich weiß genau, was ich habe. Das wird regelmäßig kontrolliert und ich habe halt Schutzvorkehrungen. Und das wissen halt die wenigsten. Die meisten wissen nicht den Status, wissen nicht, ob sie andere Geschlechtskrankheiten haben. Aber ich werde halt doch regelmäßig auf alles kontrolliert und deswegen ist das ziemlich, lustigerweise eigentlich ziemlich sicher oder sehr sicher.
Und ich glaube, es ist ja auch mittlerweile medizinisch zumindest nachgewiesen, ob es bekannt ist, ist die andere Frage, dass ja auch HIV-positive Frauen Kinder bekommen können, ohne in der Schwangerschaft da ein Risiko der Ansteckung zu haben.
Das ist schon beeindruckend. Also eine sehr gute Freundin von mir hat letztes Jahr ein Kind bekommen. Sie ist positiv, Kind ist negativ und das ist mittlerweile völlig sicher. Das Einzige, wo es ein bisschen ein Problem ist, ist das Stillen. Dass da Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Weil es halt doch so viel Flüssigkeitsaustausch ist.
Aber gut, wenn man es weiß, kann man sich auch entsprechend darauf einstellen.
Ganz genau, ganz genau. Wenn man es weiß, ich glaube, der HIV-Test ist im Mutter-Kind-Pass sowieso auch dabei. Und deswegen, wenn man es weiß, kann man die notwendigen Vorkehrungen treffen.
Spürst du eigentlich in irgendeiner Form das HIV-Virus in dir? Also es ist ja eine Immunschwäche-Krankheit und ich habe ja auch lang das Bild im Kopf gehabt, der HIV-Positive und der AIDS-Kranke noch mehr natürlich, hat Angst vor dem nächsten Schnupfen, der ihn womöglich umbringen könnte. Aber ich nehme an, das ist auch weit übertrieben.
Ja, das ist weit übertrieben, aber es kommt ein bisschen darauf an, wann man das Virus entdeckt. Ich hatte halt das Glück, bei mir wurde es circa 3 Monate nach der Infektion diagnostiziert. Und das heißt, mein Immunsystem hat gar keine Nebenwirkung davon erleidet. Ein bisschen, der Magen ist ein bisschen kaputt. Also da gibt es schon gelegentlich Probleme. Soweit ich weiß, ist es das erste Organ, das das Virus angreift. Und das schlägt halt sehr auf den Magen. Und da hat man halt doch immer wieder, weiß nicht, Durchfall oder solche unangenehmen Sachen. Das Blöde ist, wenn man lange Zeit nicht diagnostiziert wird, das Virus baut ja ganz langsam das Immunsystem ab. Und ich glaube, heutzutage, das ist eines der größten Probleme, dass gerade Frauen nicht diagnostiziert werden. Erst wenn es schon sehr spät ist, erst wenn sie schon quasi AIDS haben, das heißt, das Immunsystem ist schon derartig geschwächt, dass das AIDS ausgebrochen ist und davon erholt sich das Immunsystem auch nicht. Deswegen gerade Covid war das sehr interessant, weil ob man jetzt als Covid-Risikopatient gilt, hing sehr von dieser Virenlast ab und von diesem Diagnosezeitpunkt. Ich habe schon ein paar Bekannte, gerade Frauen, die sehr spät diagnostiziert wurden und die waren halt Hochrisiko. Die haben halt echt Angst vor Covid. Bei mir war das halt zum Glück nie der Fall. Also so spannend die Indien-Geschichte ist, im Endeffekt hat sie mir meine Gesundheit gerettet.
Also nur eine Tablette am Tag und das HIV-Virus ist kein Thema mehr.
Das stimmt schon, ja. Und neben der Dauermedikation gibt es auch noch die sogenannte PrEP und die PEP. Die PrEP nimmt man im Vorhinein, um sich von der Ansteckung beim Geschlechtsverkehr zu schützen. Und die PEP ist wie eine Pille danach, die kann man bis zu 24 Stunden später einnehmen, wenn man Angst hat, dass man sich angesteckt haben könnte. Aber, und das wird auch bei Christoph als Ansteckungsgeschichte sichtbar, das große Problem ist halt die oft späte Diagnose. Die AIDS-Hilfe hat mir vorgerechnet, dass von den rund 9.000 bis 10.000 Menschen mit HIV in Österreich 42% erst spät oder zu spät erfahren haben, dass sie infiziert sind. Und geschätzte 8-10% der Betroffenen wissen noch gar nichts von ihrer HIV-Infektion.
Und macht eine späte Diagnose die Behandlung dann schwieriger oder weniger effektiv?
Absolut. Da gibt es eine Studie aus England, laut der eine 20-jährige Person mit einer späten Diagnose eine um 10 Jahre kürzere Lebenserwartung hat als jemand ohne HIV. Und wenn sie besonders wenige Abwehrzellen hat, weil das Virus die schon zerstören konnte, sinkt die Lebenserwartung noch einmal statistisch um weitere 10 Jahre. Also lebt 20 Jahre kürzer als jemand ohne HIV. Bei einer früheren Diagnose hingegen ist die Lebenserwartung annähernd gleich.
Das HIV-Virus schwächt ja das Immunsystem. Angenommen, eine Person wird spät diagnostiziert. Gibt es dann im Krankheitsverlauf dieser Person immer häufiger schwere Krankheiten, da ja das Immunsystem immer schwächer wird, oder?
Ja, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst so. Weil auch dazu gibt es arge Zahlen. Die 42% spät diagnostizierten PatientInnen müssen tatsächlich eklatant häufiger im Spital behandelt werden und brauchen deshalb 92% der spitalsbezogenen Ressourcen und 68% der gesamten Behandlungskosten aller HIV-Positiven.
Wow, ja, das ist eine ganz schön große Zahl. Gut, dass der Christopher so früh diagnostiziert worden ist, durch diesen Zufall eigentlich. Und so wie Christopher klingt, führt er eigentlich ein weitgehend normales Leben und dieses HIV-Virus schränkt ihn ja kaum ein.
Das Virus schränkt ihn nicht ein, aber der Umgang unserer Gesellschaft mit HIV und AIDS macht ihm zu schaffen. Hat das dein Leben grundsätzlich eingeschränkt oder in irgendeiner Form beeinflusst, deinen Lebensstil, deinen Alltag? Also abgesehen von der einen Pille, die du in der Früh nimmst?
Die Diagnose ist halt schon heftig. Also trotz der medizinischen Fortschritte, es ist halt eine chronische Erkrankung. Und ich glaube, das größte Problem ist halt echt das Stigma. Da hatte ich lange Zeit erstens natürlich Depressionen und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dieser Krankheit um? Wie gehe ich in meinem normalen Leben damit um? Und es gab schon, ich vergleiche das halt schon mit, weiß nicht, Krebsdiagnosen oder sowas, dass es einen zum Nachdenken zwingt über das eigene Leben, über die eigenen Entscheidungen im Leben. Und da gab es halt schon einen ziemlichen Wandel. Man wird mit dem eigenen Ableben konfrontiert. Und das ist halt immer eine, ja, immer ziemlich heftig.
Fühlst du dich da anders behandelt als ein Krebskranker? Weil ich glaube, stammt nicht der von dir der Ausspruch, einen Lungenkrebskranken, fragt jemand, ob er vorher geraucht hat?
Ich glaube, sowas habe ich schon mal gesagt. Und eine Aussage, die mich immer wieder schockiert, also eine Aussage, die ich mal gehört habe in so einem Kreis, war, ich hätte lieber Krebs als HIV von einer Studentin. Und das hat mich doch ziemlich schockiert und zum Nachdenken gebracht. Und ich habe dann auch mit der ein bisschen diskutiert. Und es ging darum, einen Krebs kann man besiegen. Ein Krebs kann auf Null gebracht werden und HIV hat man halt ewig.
Aber ich glaube, dass die Pille, die du täglich nimmst, doch ein bisschen besser verträglich ist für den Körper als eine Chemotherapie.
Das glaube ich auch. Und das kommt halt schon dazu, dass eine Chemotherapie oder ein Krebs halt schon deutlich heftiger für den Körper ist als die HIV-Medikation heutzutage. Weil, ich meine, vor 20 Jahren war das noch anders. Also die HIV-Medikation ist eigentlich unfassbar, wie fortgeschritten die ist und wie wenig jetzt gesundheitliche Nebeneffekte sie hat. Und wie vorhin schon erwähnt, die Stigmatisierung ist eine andere. Bei HIV kommt gleich dieses, man ist doch selber schuld. Man war sicher unvorsichtig und man hat sicher, weiß nicht, herumgeschlafen mit vielen Leuten oder sonst was. Es ist immer ein, oder meistens so ein gewisser Lebensstil-Klischee, der da mitschwingt.
Mit welchen Vorurteilen bist du persönlich konfrontiert worden?
Generell gibt es einfach dieses Klischee, HIV ist gleich homosexuell. Das ist gerade als heterosexueller Mann ein bisschen schwierig manchmal. Oder ich muss es halt immer dazu sagen. Das Dating-Leben ist ein bisschen schwieriger geworden. Lustigerweise gerade in Österreich, weil da wurde ich mit Aussagen konfrontiert, wo ich mir im Kopf gegriffen habe, die ich sogar in den 90ern schon gewusst habe. So zum Beispiel, ob man das durchs Küssen bekommen kann. Was man natürlich nicht bekommen kann, aber dass allein jemand sowas fragt, ist, ich glaube, das war 2018, war einfach ein bisschen schockierend.
Wie schaut dann das Dating aus? Sagst du, hallo, ich bin der Christopher und ich habe HIV?
Unterschiedlich. mittlerweile schon. Mittlerweile sage ich es ziemlich gleich, weil bevor ich mir da so ein Herumgetanze gebe und das einfach nicht von vornherein sage, sage ich es lieber gleich und kann mit der Reaktion dann abschätzen, okay, was ist das, wie wird das dann weitergehen?
Da fällt mir jetzt noch was ein, das habe ich eigentlich schon fast vergessen gehabt. Ein Zahnarzt, der mich nicht behandeln wollte, da hatte ich ziemliche Schmerzen, das war ein Notzahnarzt und für mich war schon dabei ganz klar, dass ich HIV auf mein Vorerkrankungsblatt ausfülle und dann sehe ich, wie die riesengroß in roten Lettern HIV draufschreiben. Und ich bin als Erster dran gekommen und er hat gesagt, ja, das tut mir so leid, aber ich weiß nicht, was wir da machen können. Ich müsste einen ganzen neuen OP-Saal öffnen. Da war ich schon sehr sprachlos. Aber was dein Zahnarzt so reagiert.
Obwohl ja ganz klar ist, dass du überhaupt nicht ansteckend sein kannst über den Mund.
Ja, genau. Es war einfach schockierend, weil er wüsste ja auch nicht, weil ich meine, wenn das jemand mit, keine Ahnung, Hepatitis oder sonst was wäre oder etwas viel Ansteckender nimmt,
wie hätte der dann reagiert? Und was, oder wenn ich es nicht in die Patientenakte geschrieben hätte?
Ich glaube, es gibt da draußen ganz viel Unwissen darüber, wie man sich mit HIV anstecken kann und vor allem wie nicht, und auch viele Vorurteile immer noch, auf welchen Wegen man es bekommen könnte, wo es ja gar nicht möglich ist.
Ja, und ich glaube, vor allem ist einfach unfassbar viel Unwissen, was eben einerseits dieser Unterschied HIV-AIDS, aber auch diese Nachweisgrenzen-Thematik, dass man mit HIV nicht ansteckend ist. Ich glaube, das ist einfach überhaupt noch nicht kommuniziert worden oder viel zu wenig.
Hat sich das, seit du mit HIV konfrontiert worden bist, wenigstens ein bisschen gebessert?
Ich glaube schon. Also es kommt mir schon vor, dass es einfach schon mehr kommuniziert wird. Generell ist halt das Problem, dass HIV-AIDS ein medial unwichtiges Thema ist. Also es kommt einmal vielleicht im Jahr vor mit dem Welt-AIDS-Tag, aber sonst gibt es kaum Berichte drüber oder sagen wir, es ist kein Zugthema. Und ich meine, ich muss auch gestehen, bei mir, also ich wusste vor meiner Diagnose überhaupt nichts von der Nachweisgrenze. Und bis ich das eingesickert hatte, hat es schon eine Zeit lang gedauert. Und wenn Leute einmal im Jahr drüber hören, dann wird das einfach nicht einsickern sozusagen.
Hat da Corona was geändert mit der ganzen Awareness für Ansteckungsrisiken? Oder ist das erst recht wieder schlimmer geworden, weil die Leute noch mehr Angst vor Ansteckung haben?
Ich glaube, Corona hat das Thema einfach völlig zur Seite gewischt. Ich glaube, das war so dominant, dass die Leute sich eher gedacht haben, ich will jetzt gar nichts mehr von Viren wissen. Und deswegen, ich glaube, das hat es noch mehr verdrängt eigentlich. Das Lustige war, ich hätte fast einen Buchvertrag gehabt. Und dann kam Covid und dann haben sie gesagt, okay, HIV interessiert jetzt niemanden. Und das wurde dann alles einfach mal weggeräumt. Blödes Timing.
Und gleichzeitig das Ende des Liveballs.
Das kam noch dazu, weil der Liveball, ich war immer ein bisschen doch kritisch, aber er hat schon viel gebracht. Allein wenn man die Zahlen von der AIDS-Hilfe anschaut, dass kurz nach dem Liveball gingen die Tests enorm hoch. Also es war schon eine gewisse Awareness durch den Liveball gegeben. Und das ist ein großer Teil, der weggebrochen ist.
Der letzte Liveball war ja im Juni 2019. Wenn ich mich richtig erinnere, viele haben dann vielleicht gedacht, dass die Corona-Pandemie im Jahr darauf, also 2020, der Grund dafür war, dass es keinen Liveball mehr gab. Aber in Wahrheit hatte der Organisator Gary Kessler schon im Vorfeld gesagt gehabt, er möchte keinen Ball mehr ausrichten. Ich war ja auch einmal am Liveball, Matthias.
Echt? Ich nie.
Ich war dort für die Wiener Zeitung eine Reportage geschrieben und für mich war das eine super Veranstaltung. Also ich habe es urgenossen, ja.
Und es hat halt, so wie der Welt-AIDS-Tag im Dezember, auch wieder das Thema HIV und AIDS ein bisschen in die Gesellschaft gebracht. Das war wahrscheinlich tatsächlich ein sehr wichtiger Beitrag.
Natürlich, genau. Das ist natürlich über dem Ganzen immer präsent gewesen, ja. Aber du hast ja gemeint vorhin, dass selbst ein Liveball oder auch ein Welt-AIDS-Tag nichts daran ändern können, dass das soziale AIDS immer noch ein Problem ist.
Genau. Die AIDS-Hilfe gibt zwar keine absoluten Zahlen heraus, wie viele Menschen in Österreich von Diskriminierung wegen HIV betroffen sind, aber sie lassen schon durchklingen, dass es jedes Jahr mehr werden, die sich bei den Beratungsstellen melden.
Weil es immer mehr Betroffene gibt oder weil immer mehr Menschen über diese Beratungsstellen Bescheid wissen und sich melden?
Ich hoffe mal Zweiteres. Interessant ist übrigens, dass Diskriminierung zu rund 70% im Gesundheitsbereich stattfindet. So wie es der Christoph erlebt hat bei dem Zahnarzt. Und genau zu diesem Thema hat es im Jahr 2023 ein Urteil gegeben, dass eine HIV-Infektion kein Grund für eine schlechtere oder für keine medizinische Versorgung sein darf.
Zumindest einmal ein Urteil, ja. Aber hast du mit Christopher auch darüber gesprochen, wie man die Situation in seinen Augen verbessern könnte?
Selbstverständlich. Und auch darüber, wie unterschiedlich er sie in Wien und in Barcelona wahrnimmt, wo er einen großen Teil seiner Zeit verbringt. Zusammengefasst lässt sich sagen, das Schlimmste an HIV ist das soziale AIDS.
Ja, das ist noch immer die größte Schwierigkeit und ich glaube, das ist auch das Problem, warum so viele Leute sich nicht trauen, sich zu öffnen, nicht trauen, in die Öffentlichkeit damit zu gehen, weil, ja, ich meine, man sieht es immer wieder, der soziale Hass auf Social Media und sonst was, weil es da einem vorgeworfen wird. Und ich glaube, das hat sich sogar wahrscheinlich verschlimmert mit gewissen Gruppierungen und einfach durch die modernen Kommunikationswege, dass da wirklich dann Leute zu bombardiert werden mit Stigmas und mit Hass und Angst.
Hast du Shitstorms erlebt diesbezüglich selber?
Nur nach einem Artikel ein bisschen. Den habe ich aber noch unter einem Pseudonym geschrieben, weil damals war ich mir noch nicht sicher, wie weit ich überhaupt mich outen will. Habe ich ein Pseudonym benutzt und ein paar Artikel geschrieben, und wo es dann halt auch um Sexualität ging. Und das ist halt HIV und aktives Sexleben ist halt ein rotes Tuch für gewisse Menschen.
Wir zoomen da jetzt gerade zwischen Wien und Barcelona. Ist es in Spanien anders als in Österreich, was den Umgang mit HIV betrifft?
Ja, sehr. So wie ich vorhin erwähnt habe, eine Frage, wie ob man das durchs Küssen bekommen kann, wird sich hier nicht stellen. Es ist eher ein Achselzucken. So, ja, okay, nimmst du eh deine Medikamente. Auf die Art wird's wahrgenommen. Und das fand ich schon sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, mich quasi zu outen als HIV-positiv. Weil wäre ich nur in Wien gewesen, wäre es viel schwieriger gewesen, weil dann doch eine sehr andere Mentalität herrscht.
Hast du deine Erklärung dafür?
Nicht wirklich. Ich kann es nicht ganz verstehen. Obwohl Barcelona ist halt auch sehr beliebt, hat eine sehr große homosexuelle Community. Und ich glaube, dadurch ist das Thema einfach näher an den Menschen. Und ich glaube, dadurch gibt es mehr Wissen darüber.
Das heißt, im spanischen Hinterland schaut es vielleicht auch wieder anders aus.
Auf jeden Fall. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt im tiefsten Andalusien schon sehr anders aussieht. Oder auch in gewissen Communities. Also hier gibt es auch sehr viele jetzt lateinamerikanische Communities, die halt noch sehr konservativ sind. Und ich glaube, da sieht es auch sehr, sehr anders aus.
Gibt es eine Vernetzung unter HIV-Positiven, eine Art Community in Österreich?
Also mittlerweile ist es schon einiges besser geworden, also wie meine Wahrnehmung von damals. Es hat aber auch mit meiner Wahrnehmung zu tun, weil ich war halt neu diagnostiziert, das war alles ein bisschen zu steil für mich. Mittlerweile, auch durch die AIDS-Hilfe Wien, gibt es da schon super Programme, also gute Vernetzungstreffen. Und da hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren und es ist schon größer und besser geworden. Weil ich habe am Anfang so eine quasi Selbsthilfe Gruppe habe ich mal besucht, aber ich fand das ganz schlimm. Also für mich war das echt nichts. Das war ein bisschen, ich identifiziere mich jetzt mit diesem Virus und alles andere ist unwichtig. Und das war mir ein bisschen zu heftig. Und gleichzeitig war das auch im Endeffekt eine ältere Generation, wo das Leben mit HIV halt doch noch auch sehr anders war. Und ich glaube, das macht es auch sehr spannend, wenn man mit unterschiedlichen Menschen redet. Ob die das in den 90ern hatten oder jetzt, das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Krankheiten, weil damals die Medikation halt anders war und auch das Stigma war noch viel größer. Und deswegen habe ich mich in diesen Gruppen auch nicht wirklich wohl gefühlt. Mittlerweile, leider reise ich nicht mehr sehr viel und mache nur gelegentlich Fotojobs, aber das war lustigerweise ein Grund, warum ich vor ein paar Jahren entschlossen habe, mich mehr der Sexualberatung zu widmen. Und in Deutschland auch so ein Buddy-Programm gemacht habe oder die Schulung dort, dass Menschen mit HIV, die neu diagnostiziert sind, sich immer bei mir melden können. Und ich kann denen Tipps geben. Und das ist, finde ich, für mich und auch für HIV-Positive ein Game-Changer, dass es eine Plattform gibt, wo HIV-Positive Menschen beraten können, andere HIV-Positive. Und das ist einfach eine Plattform, da kann man sich wieder aussuchen, kann ich dir meine E-Mail schreiben? Und dann tauscht man sich 2-3 Mal aus und das hilft so dermaßen. Also so, es hätte mir damals extrem geholfen, zu wissen, okay, wie ist das mit den Medikamenten? Gibt es Nebenwirkungen? Nein. Gut, super. Geht mir schon viel besser. Ganz einfach. Das Einzige, wo ich mir schon denke, wo man mehr machen könnte, ist Aufklärung. Aufklärungskampagnen. Ich fände sowas wäre wieder mal gut, einfach mehr diese Aufmerksamkeit zu HIV zu bringen. Und ich glaube, eine weitere Sache, die ganz, ganz wichtig ist, ist diese Angst vom Test zu nehmen. Dass Menschen sich einfach testen. Weil allein als Beispiel, wenn die Frau, von der ich damals das Virus bekommen habe, wenn die es gewusst hätte sie sich ihre Medikamente genommen. Und es gilt im Endeffekt, diese Ängste abzubauen, einen Test zu machen, um seinen Status zu kennen. Weil sobald man den Status kennt, ist das behandelbar und man könnte theoretisch die Krankheit sogar ausrotten, wenn jeder seinen Status wüsste.
Und obwohl die EC-Feld spitze Arbeit macht, fehlt mir manchmal dieses außerhalb der Bubble kommunizieren. So, sie reden immer mit denselben Leuten. Anstatt bei der Pride Parade einen Stand zu haben, sollen sie mal ins auf die Wiener Wiesen gehen und dort mit Leuten reden. Weil die Leute in der Bubble, die kennen sich eh schon aus, großteils. Und es sind gerade die Leute, die da überhaupt keinen Bezug dazu haben, dass man diese erreichen sollte, um diese Ängste abzubauen.
Ja, diese Ängste basieren natürlich auf der geringen Aufklärung, dass nicht alle, die HIV-positiv sind, automatisch AIDS haben. Und dass man durch rechtzeitiges Testen verhindern kann, dass die Krankheit ausbricht.
Und ich muss gestehen, mir war gar nicht bewusst, wie gut man HIV mittlerweile mit entsprechender Medikation in den Griff bekommen kann. Also das Wichtigste ist jedenfalls testen, testen, testen. Und wer wechselnde sexuelle Kontakte oder einen One-Night-Stand hat, sollte sich einfach dessen bewusst sein, dass er oder sie ein gewisses Ansteckungsrisiko eingeht. Und ja, testen hilft, damit aus HIV nicht AIDS wird.
Wo kann man sich da so testen lassen eigentlich?
Also die AIDS-Hilfe zum Beispiel bietet kostenlose und anonyme HIV-Tests an. Da kann man sich übrigens auch noch auf andere Geschlechtskrankheiten testen lassen. Und manche missbrauchen auch unser Blutspendesystem, um sich testen zu lassen. Also da fällt mir gerade ein, ich habe mal eine Frau gekannt, die hat mich gleich einmal beim zweiten Date in die Blutspendezentrale geschleppt, weil sie einfach sicher gehen wollte, dass nicht nur sie, sondern ich auch kein HIV habe, weil da wird ja auch das Blut vorher gecheckt. Allerdings habe ich da bei der Recherche durchaus einen Aufruf gelesen vom Roten Kreuz, ihr System nicht für HIV-Tests zu missbrauchen. Also wer einen Verdacht hat, sollte lieber zur AIDS-Hilfe gehen.
Wir stellen auch alle Kontakte in die Shownotes, alle Anlaufstellen. Ja, und somit sind wir wieder am Ende angekommen unserer heutigen Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.
Da gibt es wieder eine neue Folge unseres WZ-Podcasts. Bis dahin könnt ihr ihn gerne überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ciao.
Ciao.